Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Zur Folklore im Biathlon gehört es, dass das Publikum an der Strecke bei einem Treffer laut jubelt oder kurz aufstöhnt, wenn die Athletinnen die Scheiben verfehlen. Beim Sprint der Frauen in Nove Mesto hat man davon nichts gehört. Wegen der Lungenkrankheit Covid-19 sind keine Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Dabei hätten deutsche Fans heute viel zu jubeln gehabt, denn Denise Herrmann gewinnt ihren 6. Weltcup. Thomas Kunze.
In nicht mal 19 Minuten absolvierte die Sechsin die 7,5 Kilometer und die beiden Schießeinlagen. Schneller kann man so ein Sprintrennen nicht gestalten und souveräner kann man auch nicht gewinnen. Herrmann nutzte mit der frühen Startnummer 3 die optimalen Streckenbedingungen in der leeren Visocino Arena und vielleicht profitierte Denise Herrmann vom fehlenden Publikum, das aufgrund der drohenden Ausbreitung des Coronavirus draußen bleiben musste. Am Schießstand nämlich herrschte absolute Ruhe und diese Ruhe führte am Ende zu zwei perfekten Schießeinlagen. Auf der Strecke war Herrmann einmal mehr die schnellste und deswegen war in Nove Mesto auch keine besser, wie 27 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Französin Anaïs Bescon deutlich zeigen.
Ein Bericht von Thomas Kunze. Kein Publikum vor Ort, das hat natürlich auch finanzielle Folgen für den Veranstalter. Der Präsident des tschechischen Biathlonverbands Jiří Hamza fordert, dass die Regierung für den Schaden aufkommt.
Unser Etat für die Veranstaltung beträgt ca. 70 Millionen Kronen, umgerechnet knapp 2,8 Millionen Euro. Die werden nicht von der Versicherung übernommen. Deshalb habe ich den Premier schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir Kompensation vom Staat verlangen werden.
Eine Entscheidung darüber ist aber noch nicht gefallen. Das Coronavirus beschäftigt auch den Europäischen Fußballverband und das Internationale Olympische Komitee, denn mit der Fußball-EM und den Sommerspielen in Tokio sollen gleich zwei Großereignisse in wenigen Monaten stattfinden. Und die UEFA scheint ein wenig mehr besorgt zu sein als das IOC, berichtet Markus Tepper.
Nein, weder das Wort Absage noch das Wort Verschiebung seien in der Sitzung des IOC-Vorstandes gefallen, sagte Thomas Bach, der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees.
Neither the word cancellation nor the word postponement was even mentioned.
Das IOC hat laut Bach eine Taskforce eingerichtet, die sich regelmäßig mit den japanischen Behörden und der Weltgesundheitsorganisation WHO über die Entwicklung des Coronavirus abstimme. Für das IOC war, ist und bleibt klar, die Spiele werden am 24. Juli in Tokio eröffnet. Man sei dem Erfolg dieser Spiele verpflichtet und beteilige sich auch nicht an irgendwelchen Spekulationen.
The IOC is fully committed and we are not participating in any kind of speculation.
Etwas konkreter wurde die japanische Olympiaministerin Seiko Hashimoto in ihrer Antwort auf eine Parlamentsanfrage in Tokio. Sie gehe davon aus, dass man die Spiele wegen Corona notfalls verschieben könne, sofern sie noch innerhalb des Jahres 2020 stattfänden. Recht konkrete Überlegungen gibt es offenbar beim Europäischen Fußballverband UEFA. Rund 100 Tage vor dem Start der Fußball-EM räumte Generalsekretär Theodore Theodoridis am Rande des UEFA-Kongresses in Amsterdam ein.
Es gibt verschiedene Szenarios, die wir nicht öffentlich diskutieren werden, aber Sie können sicher sein, wir haben Pläne für alles.
Verschiebung, Reduzierung der Spielorte, Geisterspiele oder eine komplette Absage des Turniers. Wie diese Szenarien aussehen könnten, ließ der UEFA-Generalsekretär offen. Achselzucken und ein wenig Ratlosigkeit bei DFB-Teammanager Oliver Bierhoff.
Natürlich hat man das auf dem Schirm, beobachtet es, aber eine Prognose für morgen oder in 3 Wochen kann ich eigentlich noch gar nicht geben.
So geht das Warten weiter. Spürbar die Unsicherheit bei den Offiziellen von IOC und UEFA in Sachen Corona, Euro und Olympia. Man kann davon ausgehen, dass die großen Sportverbände hinter den Kulissen B-Pläne und Alternativszenarien diskutieren, während sie gleichzeitig Optimismus verbreiten, dass sich Corona im Sommer erledigt hat.
Let's try to be optimistic.
Mit Optimismus gegen Covid-19. Ein Bericht von Markus Tepper. Der ehemalige Präsident der UEFA, Michel Platini, ist unterdessen mit einer Klage gegen seinen Ausschuss von allen Fußballaktivitäten gescheitert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, die Sperre sei weder zu hoch noch willkürlich. Jürgen König rollt für Sie den Fall nochmal auf.
2 Millionen Schweizer Franken hatte der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter im Jahr 2011 an den früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini gezahlt, angeblich als nachträgliches Honorar für Beratertätigkeiten Platinis zwischen 1998 und 2002. Doch die FIFA-Ethikkommission stufte diese Zahlung als illegal ein. 2015 wurden Blatter wie Platini alle Fußballaktivitäten für 8 Jahre untersagt. Der Internationale Sportgerichtshof verkürzte Platinis Sperre auf 4 Jahre. Daraufhin legte Platini beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde ein. Das Vorgehen der FIFA und des Sportgerichtshofs, so Platini, hätte gegen mehrere Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen. Unter anderem seien seine Rechte auf ein faires Verfahren verletzt worden. Diese Klage wurde heute abgewiesen. Alle Rechte seien gewahrt worden, begründeten die Richter ihr Urteil. Weiter hieß es, aufgrund der Schwere des Fehlverhaltens und der hohen Stellung von Herrn Platini in den Führungsgremien des Fußballs sei die 4-jährige Sperre der FIFA-Ethikkommission rechtmäßig gewesen. Sie sei auch weder als übertrieben hoch noch als willkürlich anzusehen, angesichts der damaligen Notwendigkeit, den Ruf des Fußballs und der FIFA wiederherzustellen.
Jürgen König aus Frankreich. Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter. Mit diesem Plakat haben sich gestern Abend die Fans von Eintracht Frankfurt in die Diskussion eingemischt, die seit dem vergangenen Wochenende herrscht. Welcher Protest ist im Stadion erlaubt und welcher nicht? Und es scheint, als ob Fans, Verbände und Vereine sich nach der Eskalation langsam wieder aufeinander zubewegen. Und Lars Bente hat vor allem ein Heilmittel ausgemacht.
Reden, reden, reden. Die Fußballclubs der deutschen Profiligen setzen bei der Auseinandersetzung mit den Ultraprotesten ganz klar auf dieses Mittel.
Immer den Dialog aufrechterhalten. Mir hat mal ein alter Manager früher gesagt, durch Sprechen wurden schon ganze Kriege verhindert,
sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc vor dem Duell in Mönchengladbach. Bei der TSG Hoffenheim, die mit ihrem Mäzen Dietmar Hopp oft Mittelpunkt der Beleidigung war, geht man bei der Partie auf Schalke davon aus, dass alles Mögliche für einen friedlichen Ablauf getan wird. TSG-Geschäftsführer Frank Briel.
Wir wissen, dass die Kollegen sehr gewissenhaft und sehr sorgsam in ihre sicherheitstechnischen Vorbereitungen gehen und dort auch im Dialog mit ihrer Fanszene stehen. Und wenn Kritik geäußert wird, sie in einem Rahmen geäußert wird, mit dem alle Beteiligten dann auch umgehen können.
Auffällig war in der Woche, dass die Ultras bei den DFB-Pokalspielen relativ unauffällig waren und die Proteste gegen den DFB und Hopp eher kreativer Natur waren als beleidigender. Und genau das soll laut Informationen der ARD Sportschau aus Fankreisen und der Ultraszene auch zukünftig der Weg sein. Vertreter der Deutschen Fußballliga DFL und dem DFB saßen nun in Frankfurt mit Fanorganisationen zusammen an einem Tisch. Mit welchem Ergebnis, das wurde von allen Seiten geheim gehalten. Die Clubs und anscheinend auch die Verbände setzen vor diesem Spieltag also auf den Dialog mit den Ultras und den Fanszenen. In der Politik wurden hingegen deutliche Maßnahmen gefordert. Zumindest von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der vor dem bayerischen Duell München gegen Augsburg klare Worte für den Umgang mit zum Beispiel Schmähplakaten aus der Fankurve fand.
Da muss ein Spiel unterbrochen werden, es muss notfalls abgebrochen werden. Und diejenigen, die sich rassistisch äußern oder die Beleidigungen äußern, die haben in einem deutschen Fußballstadion nichts verloren.
Und Herrmann ging nicht nur mit den Ultras hart ins Gericht, sondern auch mit dem DFB.
Ich hätte mir in der Tat gewünscht, dass man hier von Seiten der DFL und des DFB schon früher so konsequent reagiert hat. Aber es ist gut, dass es jetzt jedenfalls geschieht. Und das muss jetzt auch mit aller Konsequenz durchgezogen werden.
Fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Bericht von Lars Bente. Hajo Seppelt ist einer der profiliertesten Doping-Journalisten der Welt. Seine Recherchen haben unter anderem das staatliche russische Doping-System aufgedeckt. Und deswegen hatte Russland Seppelt 2018 verboten, für die Fußball-WM ins Land einzureisen. Auf Druck der FIFA wurde die Sperre damals aufgehoben, aber anscheinend nicht dauerhaft. Denn Russland hat erneut einen Visa-Antrag von Seppelt abgelehnt.
Eine Begründung ist nicht erfolgt. Ich habe auch dieses Visum deshalb beantragt, weil ich wissen wollte, ob die Einreisesperre von 2018, die ja vor der Weltmeisterschaft in Russland erteilt worden war, die dann zwischenzeitlich ausgesetzt war, danach wohl wieder gültig war, ob die immer noch gültig ist. Und es hat sich herausgestellt, sie ist es. Man hat mir heute mitgeteilt, dass es mir nicht erlaubt sei, die Russische Föderation zu bereisen. Und ich dürfe auch nicht die Grenze passieren nach Russland. Und ich sollte das bitte für zukünftige Anträge in Erinnerung halten. Das heißt also, das ist wohl offensichtlich auf Dauer angelegt und hat dann mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem gleichen Grund zu tun wie damals. nämlich die Berichterstattung über den russischen Dopingskandal.
So Hajo Seppelt im Deutschlandfunk. Ob und wenn ja, wie er gegen diesen Bescheid vorgehen wird, das wusste er noch nicht. Er hat auf jeden Fall gesagt, die ARD-Doping-Redaktion werde ihre Arbeit fortsetzen. Das gesamte Gespräch mit ihm finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport und in der kostenlosen DLF-Audiothek, genauso wie alle anderen Beiträge in dieser Sendung Sie dort auch nochmal nachhören können. Das hier war Sport aktuell mit Maximilian Rieger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann eine gute Nacht.